So, dann wünsche ich allen einen wunderschönen guten Morgen heute. Ich glaube, alle sind gut koordiniert, so wie ich es jetzt gerade auch sehen kann. Wir hören heute den ersten Vortrag in dem Track Barrierefreiheit am Linux-Tagen. Und den ersten Vortrag hält Dr. Irma Trogalla. Und ja, es geht um Barrierefreiheit, vor allem Barrierefreiheit mit Open-Source-Softwaren. Und ich werde den Vortrag jetzt übergeben und Frau Dr. Rogalla sprechen lassen.
Okay, Dankeschön. Ich hoffe, Sie können mich alle gut hören. Okay, super. Allgemeines Nicken. Wenn nicht, müssen Sie mir Bescheid sagen, weil diese Batterien gehen schon mal gerne leer. Wir haben gerade neue gekriegt, aber wer weiß das schon. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich auch, dass Sie oder ihr zu so früher Stunde hier hingekommen seid. Nicht umsonst steht hier Dr. Rogalla, wobei wir das Doktor gerne weglassen können, und Team. Ich komme tatsächlich vom Institut für digitale Teilhabe der Hochschule Bremen. Dieses Institut haben wir vor mittlerweile gut 2 Jahren gegründet. Und die digitale Teilhabe bezieht sich ganz wesentlich auf die digitale Teilhabe von Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen am Arbeitsleben. Und das leben wir auch selbst mit allem, was das so zu bedeuten hat. Wir haben insgesamt, da komme ich gleich noch mal drauf, ein Team von 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, von denen die allermeisten in irgendeiner Weise entweder eine Schwerbehinderung oder eine chronische Krankheit oder beides haben. Die Themensetzung des diesjährigen Chemnitzer Linux-Tage mit dem Bewusstsein hat uns halt bewogen zu sagen, okay, bewusst barrierefrei gehört ja auch dazu, ähnlich wie gestern ja schon das Thema Nachhaltigkeit kam, aber Klaus Knopper zum Beispiel ist ja auch schon auf das Thema Barrierefreiheit eingegangen. Ich möchte daher heute auch im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein bisschen was berichten, eben aus den Erfahrungen, die wir wirklich in unserem eigenen Arbeitsleben machen, und zum Schluss so ein bisschen das, was hier unter Lösungsansätze extern steht, auch ein bisschen darauf eingehen, was wir uns von anderen wünschen würden. Also, ich beginne tatsächlich mit der Zielsetzung, die wir für uns selber haben. Sag dann ein bisschen was zu den Rahmenbedingungen, die, sag ich mal, immer für alle Menschen bei der Arbeit wichtig sind, bei uns aber ganz besonders natürlich, weil vieles, sag ich mal, was für nicht behinderte Menschen etwas ist, wo man halt drüber hinweggeht, weil es lästig ist und man dann das mal eben anders macht, geht eben bei Menschen mit Behinderungen nicht. Eine Kollegin hat die Problematik ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Das ist das, was ich Ihnen unter Punkt 3 kurz vorstelle. Aber vor allen Dingen will ich dann natürlich sowohl auf die internen als auch auf die externen Lösungsansätze eingehen. Und was ich auch jetzt schon sagen kann, das geht über das Thema Software und Barrierefreiheit von Software deutlich hinaus. Unsere Zielsetzung ist tatsächlich die verteilte Zusammenarbeit in einem diversen Team. Zu dem Details des diversen Teams komme ich gleich nochmal. Vielleicht ein Wort zu der Sache verteilte Zusammenarbeit. Das hat nicht mehr mit Corona zu tun, wo ja alle im Homeoffice geblieben sind und dann verteilt zusammengearbeitet haben. Es ist auch nicht die Ursache, dass wir es hier mit der durch im IT-Bereich ja schon länger üblichen internationalen Zusammenarbeit zu tun haben, sondern wir haben insgesamt 3 Kolleginnen bzw. Kollegen, die behinderungsbedingt eine sogenannte Dienst Ortverlegung haben. Also wir sind im öffentlichen Dienst, da kann man nicht einfach so vereinbaren, dass man immer von zu Hause arbeitet. Und diese Dienstortverlegung bedeutet, dass sie teilweise hunderte von Kilometern weit weg sind von Bremen. Das heißt also, es geht tatsächlich um dauerhaftes Zusammenarbeiten von unterschiedlichen Orten, was die Sache nicht einfacher macht. Was wir machen, ist im Großen und Ganzen wissenschaftliche Forschung und Entwicklung, also genauer gesagt angewandte Forschung. Eigentlich in dem Gebiet bewegen wir uns. Das heißt, typische wissenschaftliche Büroarbeit, ganz grob gesagt bisher. Und zu dieser verteilten Zusammenarbeit gehört dann natürlich Kommunikation, ganz, ganz wichtig. Ja, natürlich müssen Absprachen getroffen werden, Kooperation im Sinne der Zusammenarbeit, dann muss das Ganze organisiert werden und all diese Formen müssen natürlich sowohl synchron wie asynchron erfolgen. Wenn wir uns das etwas genauer angucken, bei der Kommunikation geht es dann darum zu sagen, okay, das muss sowohl zu zweit klappen, also bilateral, als auch in kleinen und größeren Teams. Nun werden Sie möglicherweise sagen, wo ist das Problem? Naja, das Problem fängt schon damit an, dass nicht nur ich, sondern auch zwei weitere Kolleginnen und Kollegen hörgeschädigt sind. Das heißt, bilaterale, verteilte Kommunikation, wir rufen uns mal eben an, fällt schon mal aus. Zumindest so ohne weiteres. Was auch nicht einfach ist, haben wir gestern ja teilweise auch schon gehört, ist dann in einem größeren Team und größer fängt hier bei spätestens 5 Leuten an, eine Videokonferenz zu machen. Per Heinlein hat es ja gestern deutlich dargestellt und tatsächlich ist das eine echte, also die synchrone Kommunikation ist eine ganz große Herausforderung, aber auch die asynchrone, weil das Ausweichen auf Schriftlichkeit birgt auch seine eigenen Probleme. Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Verteilte Zusammenarbeit im Sinne von Kooperation, ich sagte es ja gerade schon, angewandte Forschung, im Moment im Wesentlichen noch Paperwork, das wird sich in absehbarer Zeit ändern, aber das Projekt ist noch nicht ganz so weit. Das heißt, wir reden hier über das Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten, von Tabellen, von Präsentationen rauf und runter. Was wir hier, das kann ich schon mal sagen, im Wesentlichen benutzen, ist Nextcloud, wobei das kommt gleich bei der Organisation. LibreOffice natürlich in den verschiedenen Varianten, aber wir haben insgesamt eine sehr, heterogene Infrastruktur, also längst nicht nur Open-Source-Tools, sondern auch andere und ich glaube, wir haben im Team auch alle Betriebssysteme vertreten, die man nur so haben kann. Genau, hier kommt für die verteilte Zusammenarbeit der Teil der Organisation mit Projektmanagement, Literatur, Dokumentenmanagement, Terminverwaltung. Sagte ich gerade schon, Dokumenten- und Terminverwaltung per Nextcloud funktioniert erstaunlich gut, wenn auch mit kleinen Stolpersteinen immer mal, die aber mehr was mit der allgemeinen Oberfläche und dem Interface und so weiter zu tun haben. Literaturverwaltung machen wir mittlerweile mit Zotero, also Cloud-basiert, Projektmanagement mit Open Project, was auch erstaunlich gut funktioniert. Insbesondere benutzen wir bei dem Open Project auch das integrierte Wiki, was sich bisher zumindest ganz gut bewährt hat. Und auch hier gilt immer, die Anforderung ist, dass das synchron wie asynchron funktionieren sollte. Wobei wir zum Beispiel schon vor ewigen Zeiten allerdings mit Talk in NetCloud so schlechte Erfahrungen gemacht haben, dass wir das zum Beispiel nicht benutzen. Wir benutzen für Videokonferenzen im Wesentlichen BigBlueButton, weil es an der Hochschule halt installiert ist. Aber nach wie vor BigBlueButton parallel mit anderen Videokonferenzsystemen fürs Dolmetschen in unterschiedlichen Konstellationen. Genau, und die verteilte Zusammenarbeit, also wenn Sie bisher gedacht haben, okay, das ist doch Pillepalle, weil braucht doch eigentlich fast jeder. Die Herausforderung ist tatsächlich das diverse Team. Ich sagte es ja schon, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben unterschiedliche physische und psychische Beeinträchtigungen. Wobei die physischen Beeinträchtigungen im Sinne jetzt wirklich der klassischen Körperbehinderung mit Bewegungseinschränkungen und so weiter sich tatsächlich bei uns auf die Arbeit relativ wenig auswirken. Da hatten wir bisher wenig spezielle Anforderungen. Die psychischen Einschränkungen sind allerdings deutlich merkbar. Das sieht man zunächst nicht so richtig. Es war auch eine Erfahrung, die ich auch selber machen musste, welche große Rolle das faktisch spielt. Das ist hier und heute nicht so sehr mein Thema, weil es bei der Software auch nur bedingt eine Rolle spielt, aber ich möchte da trotzdem darauf hinweisen und auch darauf, dass die psychische Beeinträchtigung meint hier gar nicht unbedingt eine diagnostizierte psychische Krankheit, sondern meint teilweise auch einfach die psychischen Folgen von lebenslanger Behinderung. Was aber tatsächlich für den Umgang mit Software und für das ganze Thema Kommunikation und Kooperation eine Riesenrolle spielt, ist, wir haben im Moment eben, sagte ich schon, 3 Menschen, die in irgendeiner Form höreingeschränkt sind. Also mich, die ich ja offiziell als ertaubt gelte, also zwar nichts hören kann, aber wie Sie hören können, sprechen kann nach wie vor. Und 2 von Geburt an gehörlose, gebärdensprachliche Kolleginnen und Kollegen, noch dazu mit Migrationshintergrund. Beide mit unterschiedlichem Migrationshintergrund. Was also bedeutet, dass, was ich eben schon andeutete, auch die Schriftsprachkompetenz im Deutschen, die ja sowieso bei gehörlosen Menschen aufgrund ihrer oft schlechten Bildungschancen eingeschränkt ist, dort noch schwieriger, sagen wir mal zumindest sehr anstrengend es ist, sich im Schriftdeutschen zu verständigen. Und dann haben wir derzeit einen Kollegen, der stark sehbehindert ist. Er selbst ist bisher, wie er selber sagt, noch sehr optisch orientiert, arbeitet also mit massiver Vergrößerung, so 400% und mehr, bisher nicht mit Screenreader und bisher auch nicht mit Braillezeile. Er sagt aber selbst, andere mit seiner Sehbeeinträchtigung würden das durchaus tun. Wichtig ist dabei, dass wenn Sie Leute in einem Team haben, von denen die einen nicht hören und die anderen nicht sehen können, bleiben Ihnen viele Lösungswege versperrt, die Sie sonst gehen könnten, wenn Sie nur Sehbehinderte oder nur Hörbehinderte hätten. Das clasht einfach. Ja. So, und dann haben wir noch eine Kollegin, die dem Autismus-Spektrum angehört. Da haben wir dann den dritten Clash. Weil insbesondere die Hörbehinderten sehr, sehr visuell orientiert sind und gerne bei Software jetzt wieder die Dinge extrem flexibel haben, gilt sowohl bei den Sehbehinderten als auch bei Autismus-Spektrum-Störung. Nee, bloß nicht flexibel, sondern planbar, voraussehbar, fest in gewissem Sinne. Das heißt also, die Anforderungen, die wir auch selber schlicht für unsere eigene Arbeit haben, sind nicht nur unterschiedlich, sondern teilweise auch sehr, sehr widersprüchlich. Also, das war jetzt auch, wie Sie sicherlich gemerkt haben, so ein bisschen der Übergang von der Zielsetzung verteilte Zusammenarbeit eines diversen Teams zu den spezifischen Anforderungen und den vielfältigen Barrieren, auf die wir stoßen. Genau, die Planbarkeit und zu den spezifischen Anforderungen, davon gibt es eine Menge, gehören eben tatsächlich ganz stark Planung und Vorhersehbarkeit auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das betrifft nicht nur Termine, dass also eben Sitzungen jede Woche zur selben Zeit, am selben Tag, zur selben Zeit sein sollten, sondern dass eben auch Tagesordnungen früh genug bekannt gemacht werden, dass davon auch möglichst nicht abgewichen wird, dass Termine möglichst nicht kurzfristig ausfallen und so weiter und so fort. Das betrifft aber auch eben das Verhalten von Software. Wir haben das jetzt gerade im Rahmen des Projektes, also bezogen auf, sag ich mal, externe Dinge, mal angefangen zu diskutieren. Ganz, ganz wichtig ist tatsächlich ein vorhersehbares Verhalten von Software unter so einem Aspekt sowohl Sehbehinderung als auch Autismus-Spektrum-Störung, weil jedes unvorhersehbare Verhalten kann potenziell zu einer Reizüberflutung führen, zu so großen Irritationen, dass dann gar kein Handeln mehr möglich ist. Daraus, aber auch aus den anderen Behinderungen, resultiert eine Anforderung, die wir mal Individualisierbarkeit getauft haben, die aber tatsächlich auch bei den allgemeinen Anforderungen aus den verschiedenen Normen an barrierefreie Software eine große Rolle spielt. Die Möglichkeit, Dinge persönlich auf die persönlichen Bedarfe hin einzustellen. Am offensichtlichsten ist diese Notwendigkeit bei der Sehbehinderung. Wenn jemand sowieso große Vergrößerungen braucht, möchte er oder sie das natürlich nicht in jedem Programm wieder einzeln einstellen, sondern es wäre zum Beispiel schön, wenn man das im Betriebssystem einstellen kann. Kann man in der Regel. Aber wenn das dann in den Programmen auch funktioniert, tut es in der Regel nicht. Tut es schon deswegen in der Regel nicht, weil oftmals zwar die Schriften entsprechend vergrößert werden, aber nicht die Felder, in denen die Schriften drin sind. Und dann geht gar nichts mehr. Das ist nur ein Beispiel für Individualisierbarkeit. Da gibt es ganz viele andere. Dann kommen zu den spezifischen Anforderungen, die dann bei der Kommunikation eine große Rolle spielen, so Dinge wie permanente Zweisprachigkeit. Es gibt keine gemeinsame Sprache, keine Möglichkeit, sich beispielsweise auf Arbeitsenglisch oder so zu einigen. Es müssen ständig Gebärdensprachdolmetscherinnen dabei sein. Es muss alles von einer Sprache in wenigstens eine andere übertragen werden. Im Alltag eine ausgesprochen anstrengende Angelegenheit, schon mal per se. Und dann kommen natürlich noch so ein paar Hindernisse wie die Verfügbarkeit von Dolmetscherinnen und so weiter dazu. Und das, was ich eben schon sagte, wenn Sie Seh- und Hörbehinderte in einem Team haben, brauchen Sie Sichtbarkeit und Hörbarkeit von allem. Das ist tatsächlich nicht trivial, dafür zu sorgen, dass das geht. Zumal, da sind wir dann wieder bei den psychischen Folgen von solchen Behinderungen, viele, und darunter fallen auch die Kolleginnen und Kollegen, natürlich gelernt haben, damit sie sich in einer Welt der Nichtbehinderten bewegen zu können, ihre eigenen Bedarfe wegzudrücken. Das heißt, bei dem einen oder anderen Kolleginnen oder Kollegen habe ich erst nach 4 Monaten, teilweise nach einem Jahr herausgefunden, dass sie bestimmte Dinge gar nicht wahrnehmen können, was sie trotz Nachfragen nie verraten haben, nach dem Motto, ich habe mich ja immer durchgemogelt. Ich gehöre ehrlich gesagt auch dazu. Sie haben es ja teilweise schon mitbekommen. Sie können sich ja mit mir unterhalten und ich kann ja durchaus so tun, als könnte ich hören. Ja, klappt auch oft, aber manchmal geht es auch total schief. Genau. Zu diesen Anforderungen oder durch diese Anforderungen kann man auch sagen, stößt man dann auf vielfältige Barrieren. Direkt behinderungsbedingte, indirekt behinderungsbedingte und eine ganze Menge andere, die einfach mit der Umgebung zu tun haben. Bei den behinderungsbedingt direkten, wenn wir die jetzt mal auf Software beziehen, dazu gehört alles, was man sich so vorstellen kann. Fehlende Einstellmöglichkeiten und fehlende Features. Da können wir gerne das Standardbeispiel nehmen, für das ich ja oftmals stehe, bei Videokonferenzen zum Beispiel diese Nummer. Ne? Man kann keine Gebärdensprachdolmetscherinnen vernünftig zuschalten. Dann, das führt natürlich, also so fehlende Einstellmöglichkeiten, fehlende Features führen natürlich dann zu etwas, was aus Sicht der Entwickler falsche Nutzung ist. Ja? Weil man sucht ja den Workaround. Auch hier wieder mein Standardbeispiel Videokonferenzen. Wenn man das mit Gebärdensprachdolmetscherinnen macht und dann eben sagt, okay, man macht zwei Videokonferenzen parallel und fängt dann auch noch an, per Bild in Bildfunktion eben die Dolmetscherinnen rauszunehmen, dann führt das ganz leicht zu einer Überlastung der Leitungen natürlich. Und es führt also im engeren Sinne falsche Nutzung, ist es auch deswegen, weil die allermeisten Programme ja immer die Bilder immer weiter komprimieren. Die Leistung und die Qualität der Bilder nimmt immer weiter ab. Und das passiert schon relativ schnell. Wenn man aber nicht nur ich Dolmetscherinnen brauche, sondern die tauben Kolleginnen und Kollegen auch nochmal eigene Dolmetscherinnen brauchen, was oft der Fall ist, ja, dann haben sie also leicht schon mal 10 Bilder, die sie dauerhaft brauchen. Das ist eigentlich oftmals schon zu viel, ja? Beziehungsweise die Komprimierung schlägt dann ungemein zu. Interessanterweise gar nicht so sehr in Jitsi. Dafür fallen in Jitsi die Bilder immer mal unkontrolliert aus. Auch unpraktisch, ja? Ja. So, mit solchen Dingen kämpft man dann auch. Und ja, es gibt dann natürlich aus all diesem Gemuller heraus auch Missverständnisse der unterschiedlichsten Art. Das Ganze, sage ich mal, passiert natürlich nicht nur bezogen auf Software, sondern es passiert auch bezogen auf alles mögliche andere. Es gibt auch ganz vielfältige Barrieren, über die viel auch geredet wird, die behinderungsbedingt indirekt passieren. Das hat jetzt relativ wenig mit Software zu tun, beziehungsweise nur indirekt mit Software zu tun. Ich hatte ja eben schon gesagt, fehlende Dolmetscherinnen sind ein Hindernis. Also wir haben in Deutschland insgesamt längst nicht genügend Gebärdensprachdolmetscherinnen, um die verschiedenen Bedarfe, den verschiedenen Bedarfen gerecht zu werden. Das merken wir natürlich auch. Man kann dann auch ins Detail gehen. Wir sind ja hier auch wieder mehrfach gefragt worden, wie das denn ist mit fachsprachlicher Übersetzung, Verdolmetschung. Dafür müssen Sie natürlich auch Dolmetscherinnen finden und so weiter und so fort. Aber worauf ich hier hinaus will, ist, Sie müssen die Dolmetscherinnen ja auch bezahlen können. Dafür wiederum gibt es natürlich Budget für Arbeitsassistenz, heißt das, nicht zu verwechseln mit Budget für Arbeit. Das können Sie aber erst beantragen in dem Moment, in dem Sie einen Arbeitsvertrag haben. Ja, okay. Selbst wenn man dann schnell ist, Und selbst wenn das Amt schnell ist und selbst wenn das Amt bereit ist, was es neuerdings oftmals passiert, das ist neu, einen vorläufigen Bescheid zu erlassen, ohne Gutachten, ohne tiefgehende Prüfung, gehen locker 3 bis 6 Monate ins Land, bis sie überhaupt anfangen können zu arbeiten. Ja, okay, wir haben da Möglichkeiten gefunden, das ein bisschen aufzufangen, aber trotzdem. Ähnliches, Vergleichbares passiert, und da sind wir wieder dichter an der Software, bei dem Sehbehindertenkollegen. Der braucht natürlich eine spezielle technische Arbeitsplatzausstattung, ja? Vergrößerungsgerät und so weiter, können Sie sich wahrscheinlich vorstellen. Da gilt dasselbe. Kann man erst beantragen, wenn der Arbeitsvertrag geschlossen ist. In seinem Falle war es nun so, dass seine vorhandene Infrastruktur wirklich völlig veraltet war und er wirklich tatsächlich Arbeitsplatzausstattung braucht. Er hat offiziell angefangen am 1. September. Wir warten noch. Ja, wir warten immer noch auf die Arbeitsplatzausstattung. Und das obwohl, sagen wir mal, im Bereich Sehbehinderung, Blindheit tatsächlich es Dienstleister gibt, die mal relativ umfangreichen Service dann auch liefern, also auch bis hin tatsächlich zur Einrichtung des Arbeitsplatzes, aber ich sage mal, die Genehmigung durch die Ämter lässt halt auf sich warten und sowas wie Arbeitsplatzverlegungen oder gar Homeoffice, sodass es das Ganze doppelt braucht, sehr schwierig. Also es gibt auch eine ganze Reihe indirekte Barrieren, die, sag ich mal, auch trotz guten Willens aller Beteiligten entstehen, muss man auch sagen. Systematisch könnte man es auch nennen. So, und dann kommt natürlich noch etwas dazu, dass es vielfältige weitere und andere Barrieren gibt. Also so ist es zum Beispiel, weil es eben eine größere Organisation ist, nicht ohne weiteres möglich, jede Infrastruktur auch im Sinne nur von einer serverbasierten Software zu installieren. Also würde ich jetzt sagen, okay, wir brauchen aber unbedingt Jitsi statt BBB oder OpenTalk. Das wäre also nicht so ohne weiteres möglich. Unter Umständen auch gar nicht möglich, weil es eben auch da sehr oft an Ressourcen mangelt und weil auch an manchen Stellen, sage ich mal, so ein bisschen das Verständnis fehlt. Also das Verständnis für all das, was ich Ihnen jetzt referiere, ist dann zwar, wenn ich es erkläre, einen Moment da, aber in all seinen Weiterungen natürlich auch schnell. Also entweder kann ich mich nicht immer verständlich machen oder diejenigen, die dann auch durchaus bereit sind im Rechenzentrum, im Fachbereich und so weiter Dinge zu tun, stoßen dann ihrerseits wieder an irgendwelche Barrieren nach dem Motto, nee, also das ist einfach finanziell nicht drin, das ist vom Manpower her nicht drin und so weiter und so fort. Also ich habe viele Jahre ja als Freiberuflerin gearbeitet, da war ich ja dazu verdammt, alles selber zu machen, aber manchmal sehne ich mich nach dieser Zeit zurück, weil da konnte ich auch alles selber machen. Ja, und so Dinge wie das, was ich hier in Anführungsstrichen Gewohnheiten genannt habe, spielen natürlich auch eine ganz große Rolle, auch bei uns selbst, ja, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, wie gesagt, maximal jetzt ein Dreivierteljahr dabei und haben natürlich auch teilweise woanders gearbeitet, haben sich auch an ihre eigenen Workarounds natürlich gewöhnt. Und auch von uns hat noch niemand in einem so diversen Team, wie es jetzt ist, gearbeitet, sodass es natürlich auch da ganz eingeschliffene Gewohnheiten gibt, wie bei jedem im Umgang mit Software. Sie haben es ja gestern auch sehr deutlich dargestellt. Und ich sage mal, so Gewohnheiten es ja auch an sich haben, dass man unter Umständen Alternativen gar nicht kennt oder gar nicht sehen kann. Das Ganze führt dann zu einer Spirale von Einschränkungen, wie gesagt, die einer Kollegin von mir aufgefallen ist. Wenn wir bemühen uns, weil das auch eins unserer Projektziele ist, zu dem Projekt komme ich am Schluss noch kurz, wirklich Open-Source-Software zu benutzen. Die Auswahl ist ganz klar beschränkt. Also wenn man es bei Videokonferenzen gibt es im Grunde nur Jitsi und BBB mit großen Einschränkungen, vielleicht noch Talk von der Nextcloud und neuerdings eben Open Talk, was wir aber noch nicht wirklich getestet haben. Oder nehmen Sie bei der Dokumentenverwaltung Nextcloud zum Beispiel, das ist einfach da das Mittel der Wahl. Wenn Sie dann feststellen, dass die Features beschränkt sind, dann sorgt das natürlich auch dafür, dass Sie, wenn Sie denken an das, was ich eben sagte, Kommunikation muss asynchron und synchron funktionieren, dass sie bestimmte Dinge einfach nicht tun können. Bei uns gehört dazu zum Beispiel das gemeinsame Online, also synchrone Bearbeiten von Dokumenten, funktioniert mit dem Online-Office nicht, beziehungsweise wir haben meistens das Online-Office gar nicht zur Verfügung. Das Ganze sorgt dann natürlich automatisch wieder dazu, dass sie andere Wege gehen müssen, beziehungsweise dass wir in dem Falle darauf beschränkt sind, wenn wir Dokumente bearbeiten wollen, das betrifft vor allem Tabellen, also große Tabellen, das eben nur asynchron machen können, was da wieder dafür führt, dass man das organisieren muss, dass man das nacheinander auch vernünftig funktioniert. Und das wiederum sorgt für weitere Barrieren, die oftmals dann zu verhindern wären dadurch, wenn die Software für unsere Zwecke für unsere Zwecke geeigneter wäre, wobei die Zwecke eben das Arbeiten mit Beeinträchtigungen sind. Intern haben wir da eine Reihe von Lösungsansätzen entwickelt und ich weiß nicht, ob Sie das wundern wird, aber tatsächlich ist die Technik oder technische Lösung davon der letzte Punkt und auch nicht der wichtigste. Wir haben nämlich festgestellt, dass der wichtigste die Kommunikation ist. Das geht in so eine ähnliche Richtung, wie Sie das gestern auch sagten. Das ist übrigens der Herr Grote von Gronikus, der gestern hier auch in diesem Raum über Desktop-Integration, Desktop-Wechsel, Migration auf Linux, solche Dinge geredet hat. Und da musste ich auch an unsere Probleme denken. Also ganz wichtig ist in der Kommunikation tatsächlich herauszufinden, was brauchen wir wirklich, was ist wirklich die Aufgabe, was sind wirklich die Probleme, die sich in dieser Zusammenarbeit und in dieser verteilten Zusammenarbeit ergeben. Und dann braucht man allerdings auch noch Menschen, die ein bisschen Ideen haben, was eigentlich womit alles möglich ist. So sind wir zum Beispiel dazu übergegangen, ganz, ganz viele Dokumente zunächst mal als MD-Dokumente in der Nextcloud zu schreiben. Also im Grunde eine Form der alten TXT, die als MD-Dokumente aber den großen Vorteil hat, dass sie sich relativ leicht, also leichter als TXT mit weniger Aufwand, in andere Formate umwandeln lässt. Ja, daran müssen sich aber alle auch erstmal gewöhnen und auch daran zum Beispiel die Dinge auch gleich barrierefrei zu erstellen. Also zum Beispiel Überschriften mit der HIDA-Hierarchie auszuzeichnen, was optisch blöd ist. Ich finde es auch blöd, ja, aber ganz wichtig. Genau. Und der zweite Ansatz nach der Kommunikation ist tatsächlich dann zu sagen, okay, was lässt sich durch Regeln statt durch Technik oder durch eine Kombi von Regeln und Technik lösen, beziehungsweise was muss unter Umständen sowieso geregelt werden. Wenn ich eins gelernt habe in der Leitung dieses Teams, ist es, Sie können nichts, aber auch gar nichts implizit machen. Das funktioniert einfach nicht. Man muss über alles reden und alles explizit machen. Und oftmals ist die wichtigste Aufgabe, rauszufinden, was man explizit besprechen muss. Ja, weil eben so viel Missverständnisse, so viel Workarounds, so viel Hindernisse auch einfach aus der Erfahrung eine Rolle spielen. Das ist eine durchaus anspruchsvolle Aufgabe. Ja, und dann eben, das meinte ich eben schon, muss man eben auf Ideen kommen, ja, welche Software, zumal welche Open-Source-Software könnte denn hier welche Anforderungen erfüllen, auch betriebssystemunabhängig, also diese ganzen Web- und Cloud-basierten Dinge. Und nicht unwichtig, was ist drumherum an Technik erforderlich? Und das meint keineswegs nur Assistenzsysteme, über die ich eben schon sprach, sondern auch so eine Frage, welche Technik brauchen Sie denn zum Beispiel bei hybriden Videokonferenzen? Das ist unser Hassding schlechthin, kann ich Ihnen sagen, auch von den Dolmetscherinnen. Das können Sie jetzt nicht sehen, aber die beiden grinsen hier, freundlicherweise grinsen sie, statt grimmig zu gucken. Denn wenn Sie hybride Videokonferenzen haben, wissen Sie ja, haben Sie ein paar Leute vor Ort, weil manche arbeiten ja tatsächlich in Bremen und einige eben zu Hause. Und wenn Sie dann nicht die richtige Technik haben, funktioniert vor allen Dingen der Ton nicht vernünftig. Also mit Standard-Tischmikrofonen kommt man da nicht weit. Da sagen sowohl die Dolmetscherinnen als auch die Kolleginnen und Kollegen, das geht so nicht. Eine Logitech-Anlage, wie wir sie überall standardmäßig haben, kann man aber nicht ohne weiteres das Mikrofon austauschen, weil dann da plötzlich ganz seltsame proprietäre Anschlüsse sind. Glauben Sie mir, ich habe alles versucht, ich habe nicht rausgefunden, was das für ein Anschluss ist. Und dann stehen Sie da und denken, was macht man denn jetzt? Ja? Zumal so Späße wie, das kennen Sie mit Sicherheit auch alle, Sie haben zum Beispiel eine Flasche, also mehrere Flaschen auf dem Tisch stehen, da wo die Leute zu mehreren sitzen. Das klärt doch so schön, wenn man an den Tisch stößt. Oder auch nur eine Kaffeetasse, die abgestellt wird. Die Kollegin mit der Autismus-Spektrum-Störung, die springt Ihnen durch den Bildschirm, wenn sowas passiert, ja, während Sie, die meisten von Ihnen, das wahrscheinlich noch wegdrücken, im besten Falle gar nicht so richtig wahrnehmen, sind das alles Ereignisse, das geht einfach nicht. Ja, von Raumhall und solchen Dingen wollen wir mal gar nicht reden. Also drumherum an Technik auch nicht unwichtig. Unser Fazit daraus ist eben, dass man, wenn man sowas macht, das Zusammenwirken von Kommunikation, Organisation und Technik bewusst gestalten muss. Ist nicht verwunderlich, aber ist, sagen wir mal, bei solcher Art von spezifischen Anforderungen noch mal viel wichtiger als in allen anderen Bereichen. Genau, und zum Schluss möchte ich jetzt, so gute 5 Minuten habe ich ja noch, noch mal ganz kurz darauf eingehen, was wir inhaltlich machen. Also alles, was ich bisher erzählt habe, bezog sich ja auf unsere interne Zusammenarbeit. Tatsächlich betreiben wir auch ein Projekt, dessen Ziel Open Accessibility ist. Das ist erstmal nur ein Schlagwort, mit dem wir Barrierefreiheit in Open Source Software verbessern wollen. Und zwar streben wir da prinzipielle Lösungen statt individueller Workarounds an. Wir haben auch teambezogene Workarounds, die müssen auch nicht unbedingt sein, zumindest nicht in dem Maße, wie wir sie haben. Das Projekt heißt Digitale Barrierefreiheit im Arbeitsleben durch partizipative Evaluation, kurz Evaluationsprojekt, hat letztes Jahr offiziell letztes Jahr im Januar begonnen, faktisch letztes Jahr im Sommer, läuft insgesamt 5 Jahre, Größenordnung knapp 2 Millionen, hauptsächlich Personalkosten. Und das Ziel ist digitale Barrierefreiheit für im Büro genutzte Software und IT-Systeme, Schwerpunkt öffentlicher Dienst. Warum das so ist, lasse ich jetzt mal weg. Noch spezieller öffentlicher Dienst. Es bezieht sich im Wesentlichen auf die dPhoenix Suite von Dataport. Dataport ist der Dienstleister für die Länder im Norden. Also Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und teilweise Niedersachsen. Länder ist auch ein bisschen allgemein, aber das spielt hier keine Rolle. Dataport will eben auch im Sinne digitaler Souveränität die Verwendung von Open-Source-Software im öffentlichen Dienst befördern. Das ist ja auch ein politischer Wunsch, insbesondere in Schleswig-Holstein. Und die haben diese dPhoenix Suite zusammengestellt, eben um Büroarbeitsplätze damit auszustatten. Übrigens auch als Webanwendung hauptsächlich. Und benutzen dafür unter anderem Collaboral, Jitsi, Nextcloud und Matrix. Die sind schon dabei, das auszurollen, haben aber auch selber festgestellt, dass es mit der Barrierefreiheit an vielen Stellen tatsächlich noch mangelt. Und unsere Idee ist eben, wie gesagt, die der prinzipiellen Lösungen. Und wir wollen da vor allen Dingen erstmal die Anforderungen, die ich jetzt auch versucht habe, aus unserer internen Arbeit darzustellen, genauer beschreiben, analysieren, konkretisieren und auch priorisieren. Das ist ja immer so die Frage, ne? Was ist eigentlich das Wichtigste? Wobei das Wichtigste nicht unbedingt dasselbe ist wie die sogenannten Low-Hanging-Fruits. Und die Idee ist auch, einen Testerinnen- und Testerpool aufzubauen von Menschen mit Beeinträchtigungen, die wirklich auch aus ihrer Sicht sagen können, was da verbesserungswürdig ist, wo Fehler sind und so weiter. Also ich sag mal, im Großen und grob, ganz grob könnte man sagen, sensibilisieren und testen. Was wir damit erreichen wollen, ist, wie wir das genau machen, ist noch nicht klar. Ja, wir haben ja noch 5, 3, 4 Jahre mindestens, eine Brücke zu bilden zwischen Anwenderinnen, Entwicklerinnen beziehungsweise Open Source Communities und natürlich auch den Verantwortlichen für beispielsweise Einkauf, Beschaffung und so weiter und so fort. Wobei wir keineswegs der Meinung sind, dass die es sind tatsächlich alle drei Gruppen auch unsere Zielgruppen, weil wir durchaus wissen, dass viele Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung auch gar nicht wissen, was Open Source Software ist und dass man daran mitwirken kann oder dass es eine Rolle spielen kann, wenn man sagt, okay, da gibt's einen Bug oder ich würde dieses oder jenes Feature gut oder wichtig finden. Denn ich sag mal, das ist in Open Talk jetzt was gibt, was wirklich Gebärdensprachdolmetscherinnen berücksichtigt, war ja mehr oder minder Zufall, würde ich mal sagen. genau. Und was wir uns dadurch natürlich erhoffen, auch klar, ist langfristig sowas wie Accessibility by Design, so ähnlich wie sich Security by Design ja mit den Jahren etabliert hat. Und dafür wollen wir entwickeln, das ist bisher aber auch eher ein Schlagwort, ein Prozessmodell partizipativer Evaluation, wobei dieses Partizipativ vor allen Dingen dafür steht, dass eben Menschen mit Beeinträchtigungen tatsächlich systematisch in diese Prozesse einbezogen werden als diejenigen, die wirklich kompetent in eigener Sache sind, weil es einfach viel zu oft passiert, dass Menschen mit ohne Beeinträchtigung sich einfach nicht vorstellen können, was das im Alltag eigentlich bedeutet und wozu das schlicht und ergreifend führt. Ich hätte mir ehrlich gesagt das auch nicht vorstellen können, dass die Arbeit in einem diversen Team so ist, wie sie jetzt bei uns ist und man mit diesen Anforderungen konfrontiert wird, die wir jetzt haben. Genau. Und in eigener Sache kann ich noch sagen, wir suchen noch nach Kooperationspartnern aller Art, gerade aus dem Bereich Open Source Entwicklung. Und damit bin ich auch mit meinen Folien am Ende um 10.44 Uhr, also eine Punktlandung, und stehe für Fragen, Anmerkungen, alles sehr gerne zur Verfügung.
So, dann vielen Dank nochmal. Kurz zum weiteren Vorgehen, da wir nur dieses Ansteckmikro haben und ich das schlecht rumgeben kann, bitte einfach die Fragen laut stellen und ich würde die dann für den Stream wiederholen, damit es die Leute digital auch hören können. Genau, gibt es denn irgendwelche Fragen? Ja.
Ja, vielen Dank. Gleich eine praktische Frage. Sie haben vorhin kurz gesagt, dass die Überschriften in den MD-Files
genau, die Frage war, wie die Dokumente, die MD-Files denn digital barrierefrei gestaltet werden können, indem zum Beispiel die Überschriften richtig angezeigt werden.
Naja, also wenn Sie in der Nextcloud, wo wir das machen, MD-Files erstellen, können Sie in dem Editor, der da ja integriert ist, gibt es die Möglichkeit, die Überschriftebene H1, H2 und so weiter auszuwählen. Und was einfach das Wichtige ist, ist, dass man wirklich diese Hierarchie richtig verwendet, also auf der obersten Ebene H1, auf der zweiten H2 und so weiter. Und die werden halt extrem groß, also es ist optisch nicht schön. Aber das ist alles, mehr muss man gar nicht machen. Also man muss da in dem Falle wirklich nur die sowieso eingebauten Funktionen benutzen.
Ja.
Also ich habe eine Behindertengruppe von geistig Behinderten. Und für mich ist es wirklich auch sehr schön, dass man jetzt von zu Hause aus bestellen kann und dann kommt Rewe und bringt den Leuten das nach Hause. Und für mich ist wirklich auch diese Frage, welche geeigneten Plattformen gibt es dort? Und ich mache mich ja immer wieder auch abhängig, wenn ich jetzt normale Handys so etwas verwende, ja, was ist wirklich dauerhaft verwendbar für diese Zielgruppe, ja, dass die das genauso teilhaben können wie die jungen Leute, die einfach bis zu faul sind zum Einkaufen oder keine Zeit haben. Ja? Aber die, die es wirklich brauchen, ja? Für die brauche ich eine gute Lösung von der Haptik. Ja? Wie können das auch Senioren verwenden? Wie können es geistig beeinträchtigte Menschen verwenden?
Genau, ich fasse die Frage kurz zusammen. Es ging darum, welche Plattform, welche Geräte es gibt, welche Technik es gibt für Menschen mit geistiger Behinderung. Jetzt zum Beispiel, das genannt wurde, war zum Beispiel Rewe, die Lebensmittel nach Hause liefern können, was es dann noch an Beispielen gibt.
Also ich bin da drauf, dass ich jetzt meine Senioren mit einem großen Tablet schule, aber ich weiß, irgendwann wird es wieder nicht mehr unterstützt werden. Ne? Ich brauche das Gleiche dauerhaft, was 10, 20 Jahre gilt.
Genau, als dauerhafte Lösung, als Ergänzung. Und jetzt übergebe ich.
Da kann ich Ihnen leider nicht weiterhelfen. Okay. Also ich verstehe die Anforderung und Sie wissen ja wahrscheinlich auch, dass gerade Barrierefreiheit des E-Commerce durch diese neue EU-Richtlinie massiv befördert werden soll, die ja auch schon in deutsches Recht umgewandelt worden ist, aber das ist bisher halt alles Papier. Okay. Sorry.
Gibt es noch eine Frage? Hier ist noch eine, ja.
Ja, ich habe noch eine Frage. Nochmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Also ich finde, gerade bei uns gibt es eben auch immer mal wieder Studierende mit Beeinträchtigungen. Meine Frage wäre,
Ich wiederhole die Frage nochmal kurz. Die Frage war einfach, wie man zum Beispiel KI oder Machine Learning benutzen kann, um die Barrierefreiheit zu verbessern durch Spracheingabe oder Sprachausgabe.
Ja, kann man, also ist natürlich so pauschal KI für nicht beantwortbar. Was ich sagen kann, ist, dass es ja erste größere Projekte gibt, die in diese Richtung gehen. Ich sag mal, es ist schon schwierig, mit KI beispielsweise vernünftige Live-Untertitelungen auf Deutsch zu erstellen. Auf Englisch geht es schon, auf Deutsch ist es nach wie vor live vor allen Dingen eine gewisse Herausforderung. Asynchron geht es auch schon besser. Es gibt auch Ansätze mit Machine Learning, zum Beispiel Gebärdensprachavatare zu erzeugen. Das ist generell eine sehr problematische Sache, also kann auch eigentlich nur, wenn überhaupt, nur für sehr eingeschränkte Anwendungsgebiete funktionieren. Entschuldigung. Also da ist noch, sag ich mal, sehr viel in Forschung und Entwicklung. Und was an vielen Stellen da ein Grundproblem ist, ist, dass sie für KI und damit Machine Learning funktioniert, ja unglaublich viele Daten brauchen, die sie oft nicht haben für diese speziellen Anwendungsbereiche. Also da ist noch, sage ich mal, viel Forschung erforderlich und ich bin da auch an vielen Stellen sehr, sehr skeptisch, wenn es nicht um ganz konkrete, sehr beschränkte Anwendungsgebiete geht. Also es gibt noch eine Sache, genau, das wird auch in Bremen, allerdings an der Uni gemacht, da werden Machine Learning Algorithmen benutzt, um Übersetzungen, also Übertragungen in leichte Sprache zu unterstützen. Bitte nicht zu automatisieren, das ist denen auch ganz wichtig, sondern es geht um eine Vorverarbeitung, damit um den Aufwand etwas zu verringern. Ja, also das ist so das, was ich dazu in drei Sätzen sagen kann.
Genau, die Fragerunde ist eigentlich, wenn es eine ganz schnelle Frage ist, können wir es noch machen?
Ja.
Die Frage war, wie die Barrierefreiheit gerade bei den Basisbetriebssystemen umgesetzt wird.
Ja, also tatsächlich ist es so, wie Sie ja auch sagten, die beiden großen kommerziellen Betriebssysteme, also von Apple und von Microsoft, kommen aus den USA, wo natürlich andere gesetzliche Regelungen gelten mit diesem American for Disability Act, weswegen dort schon aus rechtlichen Gründen Barrierefreiheit relativ weit, also weitgehend umgesetzt ist, soweit es technisch möglich ist. Apple ist definitiv Vorreiter, muss man wirklich sagen. Wir haben vor einigen Jahren mal eine Studie in diese Richtung gemacht, hab mich damals auch gefragt, warum eigentlich? Und wenn man dem nachgeht, dann heißt es, oh, das liegt in der DNA. Und tatsächlich heißt, also bedeutet das so viel wie diese ganze Usability, die bei Apple also schon in den im Urschleim eine Rolle spielte, die hat tatsächlich dazu beigetragen, dass wenn man in diesem geschlossenen Universum bleibt, das muss man ganz klar dazu sagen, das relativ barrierefrei ist, aber kostet. Ja, also gerade sehbehinderte, blinde Menschen sind mit den Macintosh-Produkten gut bedient, muss man wirklich sagen. Es geht sogar so weit, dass Apple lange Zeit bewusst Werbung gemacht hat entsprechend, also auch breit Werbung gemacht hat mit Menschen mit Einschränkungen als Protagonisten. Microsoft hat auch deutlich aufgeholt, muss man tatsächlich sagen. Die haben auch einen Open Source Screenreader NVDA, der aus Australien kommt, von zwei mittlerweile nicht mehr ganz so jungen Männern entwickelt, ziemlich eingemeindet. Also nochmal, Open Source Screenreader für Windows. Und haben auch sonst Fortschritte gemacht. Bei Linux ist es sehr unterschiedlich, je nach Distribution. Also das geht wirklich von so Dingen wie, was Klaus Knopper mit seiner Frau da zusammen gemacht hat, also ohne Monitor bedienbar, bis hin zu schwierig. wobei auch da gilt, das darf ich als letzten halben Satz noch sagen, ja, es gibt mittlerweile oft ein Bewusstsein dafür. Also viele Communities, gerade die Desktops machen, rufen eigentlich nach Beteiligung von Menschen mit Einschränkungen, damit sie sich da verbessern können.
Ja. Okay, dann vielen Dank für die Antworten und für den Vortrag.
Danke.